The day after.
Oder der Morgen danach.
Genau. Ja, wir haben uns heute Morgen ganz spontan entschieden, schon gleich die nächste Folge aufzunehmen. Und ich wollte echt gerne diese Einladung heute sprechen, weil Miriam, ihr werdet gleich hören, hat eine sehr rauchige Stimme, als wenn sie gestern Abend eine Flasche Whisky und eine Zigarre geraucht hätte. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir gestern einen richtig krassen Friday hatten. Wir haben erst stundenlang gearbeitet und haben viel diskutiert über unsere Firmengründung, über unsere Internetseite, was, wenn's wurscht ist, über Produkte, die wir gerne anbieten wollen, welche Seminare wir in Zukunft leiten wollen und. Und haben dann gestern Abend erst gegen 22 Uhr die letzte Podcast-Folge eingesprochen. So, und danach ist einfach passiert, weil wir uns wieder so reflektiert haben, während wir gesprochen haben, dass wir aufgelegt haben und eigentlich hätten wir es laufen lassen müssen, weil in dem Moment ist nämlich nichts anderes passiert, als dass wir uns beide als Freundin wieder maximal reflektiert haben. Die kleine Heißluftfritteuse war auch mit dabei. Doch jetzt ist der Tag danach. Ja.
Ich mag gar nichts sagen.
Warum nicht?
Weil's, ich weiß nicht.
Was ist gerade so unangenehm?
Nein, es ist gar nichts unangenehm. Es hat so diese Morgenstimmung, man ist noch so ungewaschen und also,
man sitzt hier so, noch im Nachthemd.
Ja, sozusagen. Und es ist einfach, es hat eine hohe Intimität. Und ja, ich habe heute Nacht bei dir geschlafen.
Also das im Gästezimmer?
Es kommt öfter mal vor, wenn wir einfach versacken und einfach so einen schönen Abend haben, dass wir das einfach lieben, so einfach dann.
Ja, warum die Stimmung brechen?
Genau. Und dann heute Morgen habe ich zu ihr gesagt, komm zu mir ins Bett.
Ich war Zähneputzen und gedacht, na, ist sie jetzt schon wach oder nicht, weil ich muss sie unbedingt zurückfahren.
Und dann hat sie sich zu mir ins Bett gelegt, dann habe ich ihr den Rücken gekrault und dann haben wir uns angeguckt und es war so ein wunderschöner Freundinnenmoment mit so viel Nähe und so viel Verständnis füreinander und uns kamen beide die Tränen.
Ja, wir haben beide geweint, jetzt fange ich gerade schon wieder an.
Ich auch.
Und warum ist das so? Und das wollten wir jetzt unbedingt einfach aufnehmen und für die Welt konservieren. Weil ich glaube, jetzt haben wir endlich mal wirklich den Kasus Knaxus auch für unsere Freundschaft gefunden. Dass es halt einfach wirklich die Situation ist, dass wir beide uns so unendlich verstehen, weil wir den tiefsten gleichen Schmerz miteinander teilen. Und wir uns, ach, jetzt fange ich auch gleich an zu heulen. Und das ist so spannend zu beobachten, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wenn jemand in seinem Leben etwas Ähnliches durchgemacht hat oder ähnliche Schmerzen kennt, ähnliche Verletzungen kennt, dann hat der viel mehr Verständnis für den anderen, als wenn nicht, ne? So. Und bei uns ist es wirklich der gleiche Schmerz. Magst du ihn sagen oder soll ich ihn sagen?
Ich sag ihn gern.
Dann sag ihn.
Also der Schmerz, und ich glaube, das ist auch eine Kollektivwunde, das haben ja ganz viele Menschen. Aber wir haben den einfach irgendwie, glaube ich, in einer Tiefe, die wo man manchmal auch denkt, man kann es dem anderen, also der Gesellschaft, gar nicht zumuten, das zu verstehen. Also
auch da wieder.
Unser Schmerz lautet, wir sind zu viel, ich bin zu viel. Ich fühle zu tief, ich bin zu viel. Ich bin zu laut, ich bin zu intensiv, ich bin zu lebendig, ich bin zu tiefgründig. So einfach
zu naiv.
Von allem, auch das, zu dumm.
Zu doof.
Von allem einfach irgendwie zu viel.
Weil nicht nur die positiven Dinge rausholen.
Zum Thema darf es ein bisschen mehr sein.
Darf es ein bisschen mehr sein, genau.
Und dann wieder gleichzeitig, weißt du, dann liegen wir uns im Arm und weinen und dann gleichzeitig in der Energie von was, wenn es wurscht ist.
Fangen wir an zu lachen.
Ja. Und so dieses, also auch dem anderen nicht zuzutrauen, also nicht Anja und, also ich, der Anja oder Anja mir, sondern auch den anderen Menschen in unserem Leben zuzutrauen, damit zurechtzukommen. Weil wir dann anfangen, uns zurückzunehmen oder mute dich jetzt mal doch nicht
schädliche zu. Empathie.
Oh ja, komm, lass uns über schädliche Empathie.
Das ist schädliche Empathie, wir haben schon mal drüber gesprochen.
Ja, es ist einfach so ein großes Wort. Ja, und da in der Bereitschaft zu sein, sich selber auch aushalten zu können.
Und das können unsere Egos verdammt nicht.
Unsere Egos?
Unsere Egos können das verdammt nicht aushalten.
Nee, mein Ego kann das auch überhaupt nicht aushalten. Ich bin, also der Unterschied zwischen Anja und mir ist ja, also es gibt nicht so viele, aber einer der Unterschiede ist ja, wenn ich mir zu viel bin, also wenn ich so overloaded bin mit was auch immer, wenn ich so viele, also ich hatte zum Beispiel diese Woche wirklich sehr, sehr viele Kundengespräche und sehr viele intensive Prozesse geleitet. Und dann,
aber auch in dir selbst.
Aber natürlich, auch in mir selbst. Und das war wie so ein Overload. Und so, der Unterschied zwischen Anja und mir ist, also ich bin dann die das kommuniziert. Und die dann,
nee, sie wird laut, sie blabbert.
Ja, und ich bin völlig wirr. Ich hüpfe von einem Thema ins nächste.
Bist nicht da, also man unterhält sich mit ihr und auf einmal ist sie weg, also gedanklich. Also man sieht, wie die Augen abdriften. Ja, so, man kann ihr regelrecht dabei zusehen, wie sie Spirimiri abtrennt, zack. Thema interessiert mich nicht, ich bin jetzt mal nicht da. So, und meistens redet man dann noch 3-4 Sätze und denkt sich so, hallo? Hallo?
Jemand zu Hause?
Erde an Spirimiri. Und dann stellt man ihr eine Frage und dann schreckt sie hoch. Ja?
Hör auf, so schlimm ist das
doch,
nicht.
Doch, genau so ist es. Oh, und ich so, na Miri? Ist so, was? So, und wenn sich solche Momente natürlich häufen, denkst du dir halt, dann denkt sie halt, mein Spiri-Anni da oben, ja, also meine Funny-Anni, Alter, du kannst mir mal, ne, Boschi lecken. Was soll denn das hier? Ich habe keine Aufmerksamkeit mehr. Ich krieg keine Aufmerksamkeit. Mhm. Ne, so, und, aber der Gegensatz zu dir, also du bist plapperig, überdreht, das ist, also wie muss ich eigentlich wie so einen Helium-Luftballon zurückholen? Mhm. So, und ich bin diejenige, ich nehme mir den Raum, ich gehe.
Ja, du bist einfach,
ich bin im Rückzug.
Die ist dann einfach mal 3 Tage nicht erreichbar.
Das ist doch gar nicht wahr, das war nur ein Tag.
Ja, fühlt sich aber an wie eine Woche.
Ja, das ist ja dein Problem.
Ja, super, danke dafür.
Aber ich kenne das eben, sag ich mal, von mir früher auch. Und wie gesagt, diese Wunde, dieses, also im einen Moment, ich darf nicht sein. Bei dir ist es, weil, ne, was du gerade gesagt hast, bei mir ist es natürlich auch die Adoptionsgeschichte, ich darf nicht sein. Und natürlich dann eben aber das gleiche Muster wie bei dir. Ich wurde früher auch, also je mehr Präsenz ich eingefordert habe und so, und mehr war ich bei mir, ne? Also,
genau. Umso mehr, ich sag ja immer, je mehr wir beim anderen sind mit unserer Aufmerksamkeit, umso mehr trennen wir uns von uns selber ab. Und ich bin eine Meisterin darin. Also ich habe ja einen Beruf gelernt, wo ich das meisterhaft tun kann. Ich kann mich ja den ganzen Tag mit anderen Menschen beschäftigen. Ich kann mich ja den ganzen Tag mit den Problemen anderer beschäftigen. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe 3 Kinder. Also mein Leben ist so geil, weil ich muss mich eigentlich nie mit mir selbst beschäftigen. Aber dummerweise tue ich das.
Und dann hast du noch so eine blöde Freundin, die sich ständig kritisiert.
Ja, das stimmt wohl. Das war auch ziemlich, das ist auch ein krasser Spruch, weil du hast gestern Abend zu mir gesagt, Miri, eigentlich ist es das größte Kompliment, wenn ich dich kritisiere.
Ja, ist auch so.
Und dann habe ich...
Warum kritisiert man denn?
Mhm, sag's mal.
Also in meinen Augen kritisiert man sehr, sehr häufig einfach aus dem Punkt heraus, dass man neidisch auf irgendwas ist. Und wenn das dann nicht so funktioniert... Also man ist gewohnt, dass jemand anders etwas tut und vielleicht dann irgendwas anders besser ist als man selbst. Und man vertraut diesem Menschen, dass er dieses Wissen und diese Anwendung immer wieder anwenden kann. Und dann ist man einfach so im Ego total enttäuscht. Alter, sie weiß doch, wie es geht. Warum macht sie es? Warum wendet sie es denn nicht an?
Ja.
Und dann kommt meine Kritik.
Ja.
Also ist die Kritik in dem Moment der Schlüssel, um dich da, sag ich mal, dran zu erinnern. Mhm. Ja, okay, ich könnte es manchmal liebevoller machen.
Ich nicke.
Aber es ist ja schön, weil in dem Moment weiß ich ja, dass unsere Freundschaft das aushält und dass du das aushältst, weil ja, du ja absolut weißt, wie ich bin.
Ja, absolut. Und ich liebe es ja auch, wie du bist. Also auch wenn ich manchmal denke, Alter, kann sie einfach mal nett sein?
Nee, geht nicht bei mir, ich bin nicht nett. Nett ist die kleine Schwester von Scheiße.
Ja, danke, dass ich so scheiße bin. Ich bin immer nett.
Ja, zu nett. Damit kann ich auch nicht umgehen. Ich kann damit nicht umgehen, dass jemand ständig nett zu mir ist. Ich denke mir, wieso bist du die ganze Zeit nett zu mir? Ich bin doch scheiße. Also mein Ego sagt das.
Das hatten wir auch schon öfter.
Ja. Stimmt. Wie kann ein Mensch mich mögen?
So, was machen wir jetzt hiermit? Also das sind die Abgründe von Anja
unserer Psyche.
Anja Michel und Miriam Klenk. Herzlich willkommen in unserem Unendlichkeits-Universe, genau da.
Aber irgendwie sind wir ja füreinander eigentlich dann so Mind-Guides, ne?
Mm. Oh, jetzt hast du es gesagt.
Aber wir verraten noch nicht was.
Nein.
Aber genau das ist es.
Es ist wirklich, also ich finde auch, die Idee von Mind-Guide bedeutet ja, immer wieder Pfadfinder zu sein, was uns ja auch verbindet.
Ja.
Wir sind Pfadfinderin, gut Pfad.
Gut Pfad, der Große schützt den Kleinen.
Ja. Allzeit bereit, oh nein, den kurzen Spruch als Losung ich
erkomme. Miri, pst, zu viel. Zu viel, too much. Ja, aber Mindguide. Wir sind für uns wirklich in unserer Freundschaft Mindguides. Und wir sind es auch in unseren beruflichen Themen. Du in deiner Selbstständigkeit, ich in meiner Firma und auch mit meiner kleinen Teilselbstständigkeit sind wir irgendwie Mindguides für Menschen.
Ja, und ich finde, das ist auch so eine coole Frage, sich selbst mal zu stellen, wo bist du eigentlich Mindguide in deinem Leben? Für dich oder auch für andere? Und wer ist dein Mindguide? Also was nordet dich immer wieder ein? Ähnlich wie auf einem Kompass, du hast die Nadel immer wieder so sich ausrichtet. Und manchmal passiert es halt, dass so viel los ist, dass wir so beschäftigt sind, dass wir uns so ablenken lassen von 1 Million Dingen, dass wir den Pfad verloren haben. Und das passiert einfach ganz unbewusst, weil es würde nicht passieren, wenn wir bewusst wären. Und dann braucht es einfach so einen Moment, wo uns vielleicht auch jemand wirklich einen liebevollen Arschtritt gibt und sagt, hey, sag mal, wo bist denn du gerade gelandet? Merkst du es eigentlich noch? Das gefällt mir nicht, wenn du das so und so machst. Und dann nicht wieder das große Fass aufzumachen von, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug oder ich bin zu viel, sondern zu sagen, hey, okay, ich höre das jetzt, ich halte jetzt mal inne und reflektiere das und schau mal hin, ob da was dran sein könnte. Und das tut immer weh, weil keiner will einsehen, dass er irgendeinen Scheiß gebaut hat. Oder dass
das
er
Ego will das
kein
einsehen.
Guter Freund ist. Mhm. Keiner will das hören.
Unser Ego ist dann beleidigt, eingeschnappt.
Rechtfertigt sich. Rechtfertigt.
Oh ja, Spirimiri ist Meisterin in der Rechtfertigung. Oh,
ich kann da richtige Geschütze auffahren an Rechtfertigung.
Ja, ja, das lasse ich nicht zu.
Nein. Ich versuche es immer wieder.
Ich lasse es nicht zu. Es gibt nichts Schlimmeres als Rechtfertigung. Aber beobachtet euch mal da draußen. Auch wenn ihr mit Kollegen, Freunden, Partnern irgendwie in einer Diskussion seid oder einen Streitpunkt habt, wann fallt denn ihr in die Rechtfertigung? Ja, also beobachtet euch mal dabei. Also du wirst angegriffen, du wirst angeschossen, Ego springt an, holt das Maschinengewehr raus und schießt zurück. Ja, aber du hast den Müll auch noch nicht rausgebracht und ich habe den dir schon 10-mal vor die Füße gestellt oder im Meeting, ja, ich habe dir schon 100-mal erklärt, wo du das Zeug ablegen sollst, das hast du immer noch nicht gemacht. Mhm. Ne? So, also überlegt mal da draußen, wann seid ihr eine Rechtfertigung? Wann erklärt sich euer Ego seine Daseinsberechtigung? Oh. Bei Rechtfertigung ist nichts anderes als Ego-Daseinsberechtigung.
Ja. Sag das nochmal. Ja, sag's nochmal, das ist gut.
Wenn wir Menschen in die Rechtfertigung gehen, also Recht, ja, wir wollen Recht haben und fertigen uns das selber, da gibt das Wort ja schon her, dann ist es im Grunde genommen nichts anderes, als das Ego seine Daseinsberechtigung verteidigt.
Das ist sehr gut.
Weil wären wir nicht im Ego, oder wären wir sehr entspannt im Ego, wären wir dann wieder im Wu-Wei oder ne, Handel im Nichthandeln, würden wir in dem Moment uns gar nicht angegriffen fühlen, sondern einfach den anderen sehen und erkennen, oh, da ist gerade was los, da steckt irgendwas fest, da ist irgendwas passiert, vielleicht habe ich es auch irgendwie ausgelöst. Aber dann wirklich innezuhalten, durchzuatmen und zu fragen, hey, was ist denn los, was ist denn passiert? Mhm. Anstatt in die totale Verteidigung zu gehen oder beleidigt zu sein. Mhm. Warum heißt das eigentlich beleidigte Leberwurst? Hast du schon mal eine glückliche Leberwurst gesehen? Das fällt mir nur gerade mal so
Für sie sinkt das Niveau.
Na, entschuldige, aber es kam mir gerade so. Warum heißt das beleidigte Leberwurst?
Nein, wir haben noch nicht mal die Antwort von unserer vorletzten Folge bekommen, was der siebte Sinn ist.
Ja,
ja, also frag jetzt nicht sowas.
Ich stelle einfach weiter Fragen. Wer fragt, der führt, weißt du?
Oh, da sagst du was Wahres.
Mhm.
Genau so.
Vor allem, wenn wir uns selbst die Fragen stellen des Lebens.
Ah, ja.
Es ist anstrengend, ich weiß.
Nee, es ist der einzige Weg, um lebendig zu sein. Wenn wir aufhören, Fragen zu stellen, dann schlafen wir uns eigentlich dem Tod entgegen.
Ja.
Ja. Und das, also...
Langweilig.
Ja, ich finde, schlafen können wir, wenn der Deckel zu ist.
Oh, ich finde Schlafen schon auch schön.
Aber nicht, wenn die Augen offen sind.
Aber nicht, wenn die Augen offen sind. Genau, Frau Glenk, gut erkannt.
Aber es schlafen so viele mit offenen Augen.
Ja, wir ja auch manchmal.
Ja, da fällt mir ein, das wollte ich eigentlich schon in der letzten Folge erzählen. Es gibt, ich mag Filme sehr gern. Also ich gucke wirklich unwahrscheinlich gerne Filme an und zwar immer so aus der Perspektive auch tiefer etwas zu begreifen, was zu verstehen. Und ich erinnere mich an eine Zeit in meinem Leben, das ist schon sehr lange her, da war ich mal in Italien bei einem Psychotherapeuten. Und also das ist wirklich schon 16 Jahre her. Und da hatte ich jeden Abend die Aufgabe, immer wieder den gleichen Film zu gucken. Immer wieder. Und ich hatte einen Fragebogen zu diesem Film und habe das nicht verstanden.
Also das heißt, ich, ja, weil du es ja mit logischem Verstand hast, das so zu verstehen.
Ich habe den Film bestimmt 8-mal gesehen, bis ich diesen scheiß Fragebogen ausfüllen konnte.
Jetzt verrat doch mal, welchen Film du
meinst. Nee, über den Film rede ich jetzt nicht, ich rede über was anderes. Aber ich will damit sagen, dass Filme so gute Guides sein können, Mind-Guides, um sich wieder einzunorden.
Ja, von welchem Film redest du denn?
So, und ich rede jetzt von einem ganz besonderen Film, der mich tief berührt. Immer noch, ich habe ihn auch schon ganz oft gesehen. Das heißt, der heißt The Peaceful Warrior, also der friedvolle Krieger. Und in diesem Film gibt es eine Szene, von der ich gerne erzählen möchte, die jetzt so gut dazu passt. Und zwar ist es spielt von einem jungen Studenten, der sehr leistungsgetrieben ist und der immer schnell unterwegs ist. Und
Leistungssportler.
Und die Szene in dem Film, von der ich sprechen will, ist so, dass er in einem Park sich befindet und mit einem Weisheitslehrer unterwegs ist.
Einem Mindguide.
Ja, einem Mindguide, genau. Und er hält ihm so von hinten an den Schultern, den Athleten, und sagt zu ihm, es ist nie nichts los, schau hin. Und für ihn ist gar nichts los, weil er ist im Park und da spielen halt Hunde und da sind Kinder und da sind Menschen und die laufen rum und es ist einfach total langweilig.
Park-Situation halt.
Park-Situation, genau. Und dann ist das mit der Kamera so unfassbar gut eingefangen, weil jeder Moment wird so in Zeitlupe abgespielt, wie der Hund sich schüttelt.
Wie in der Matrix.
Genau, wie eine Frau ganz langsam geht, wie sich zwei Menschen ganz langsam berühren, wie ein Fuß das Gras berührt, wie ein Stein ins Wasser fällt. Und plötzlich erkennt dieser Mensch, hey, es ist nie nichts los. Es geht darum, mit dem Blick einzustellen und einzufangen und zu beobachten. Du kannst zum Beispiel in einen Busch gucken, wo nichts passiert und du wirst erkennen, was für ein lebendiger Organismus so ein Busch ist, weil da drin einfach unfassbar viele Insekten leben. Als Beispiel. Mhm. So, das, von außen betrachtet sieht das Ding halt aus wie ein Busch. Aber du, wenn du deinen Fokus drauf stellst, siehst du die Vielfalt des Universums von allem. Und da, ja, bist du, machst du denn jetzt, mach du mit dem Jetztraum weiter.
Nee, ich wollte da vielleicht noch ein Beispiel bringen, also vielleicht auf unseren Baumtourette zurückzukommen. Wenn wir einen Baum sehen, denken wir, ah, Baum. So. Wenn wir den Fokus drauf stellen, vielleicht kennt ihr auch da draußen so diese Internetvideos, wo immer von einem Bild, wenn man reinzoomt in ein Bild, dann entsteht ein nächstes Bild. Ja? Und dann entsteht, wenn du da wieder auf den Tisch zoomst zum Beispiel, dann steht da eine Tasse, dann kommst du auf die Tasse rein, dann gehst du in den Kaffee rein. Das sind so diese Bilder, diese Reinziehbilder nenne ich das immer. Ich weiß gar nicht, wie sich das jetzt professionell nennt. Und so ist es zum Beispiel bei einem Baum ja auch. Also wenn wir so einen Baum angucken, sehen wir im ersten Moment Silhouette Baum. Ja? Dann, wenn wir den Fokus draufstellen, dann sehen wir auf einmal Blätter, Äste, Rinde. Dann sehen wir irgendwann Insekten, die da drin rumkrabbeln. Dann sehen wir vielleicht irgendwann Larven, dann sehen wir vielleicht Wasser da drin. Dann gehen wir durch die Baumringe durch. Ja? Also wir haben die Vorstellungskraft, wir wissen, wie so ein Baum ausschaut. Und so lösen wir das immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer auf. Ja? Und dieses periphere Sehen, nenne ich das jetzt einfach mal, zeigt uns einfach, dass, wie du es gerade so schön gesagt hast, es ist nie nichts los.
Genau.
Ja, also in jedem Moment, in jeder Millisekunde dieses Seins, in diesem Universum, passiert einfach etwas.
Unendlich viel. Gleichzeitig. In einer totalen Gleichzeitigkeit.
Und wie wichtig nehmen wir uns dafür, dass manchmal, dass wir so viel Raum für einnehmen, für unsere Themen?
Ja, das ist jetzt aber auch wichtig, wenn man einen Podcast spricht.
Wir sprechen den ja nicht, wir denken uns ja hier nichts aus.
Nee, das stimmt.
Aber vielleicht noch kurz erklärt, das Buch ist eigentlich von Dan Millman. Und heißt Der Pfad des friedvollen Kriegers. Also ich mag das Buch mehr als den Film. Für mich ist das Buch intensiver. Du magst den Film ja lieber. Und
ich habe das Buch nie gelesen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, lesen ist ja sowieso ein Thema.
Ja, aber ich kann lesen. Ich bin so der auditive und visuelle Typ. Ich höre Hörbücher und sehe Filme. Aber lesen, da schlafe ich ein. Bin ich viel zu müde.
Oh. Merkst du was?
Nein, ich merke gar nichts.
Aber worauf Miri jetzt gerade vorher noch raus wollte, weil es mir den Redestab übergeben hat, Jetztraum. Wir wollten eigentlich euch beim letzten Mal noch in der letzten Podcast-Folge, wir haben ja von Raum gesprochen, ne, im Hier und Jetzt sein. Und dieses Jetzt, wie versteht unser logischer Verstand? Also ich schnipse jetzt einfach mal. So, jetzt. Also jetzt ist ja schon vorbei. Also wenn wir jetzt denken, ist jetzt schon vorbei.
Mich hat das jahrelang total genervt, wenn ich so in Meditationsworkshops war oder irgendwas mit Entspannung gelernt habe, und da habe ich sehr viel gemacht. Und dann hieß es immer, konzentriere dich aufs Jetzt, jetzt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich hechel dem hinterher, ja, weil es ist ja schon wieder rum. Es ist ja schon wieder rum. Wo ist denn dieses Jetzt? Also mich hat das wirklich fast kirre gemacht. Ich weiß noch nicht mal, wirklich, das war ganz schlimm. Ich habe mal so eine Zen-Meditationsausbildung gemacht und es ging immer nur jetzt, 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 jetzt. Und ich dachte mir, Alter,
wo ist denn dieses Jetzt?
Das habe ich schon wieder verpasst. So. Und dann haben wir irgendwann endlich die Antwort bekommen, was ist denn jetzt dieses Jetzt? Und seitdem kann ich auch meditieren, aber das hat echt gedauert. Möchtest du es erklären?
Naja, dieses Jetzt ist kein Momentum, sondern dieses Jetzt ist, ich meine, wir leben ja in vielen Dimensionen, ja, ist ein Raum.
Eine Zeitlinie, eine Schiene, in der wir sind, ähnlich wie das, was ich gerade vom Film erklärt habe. Diese Gleichzeitigkeit der Dinge, die geschieht, das ist der Jetztraum. Wenn ich meinen Fokus einstelle und gucke, was ist jetzt da, das, ich kann den Gedanken beobachten in mir, ich kann das Gefühl beobachten, ich kann die Körperempfindung beobachten, ich kann all das gleichzeitig wahrnehmen und ich weiß, ich bin das nicht. Ich kann den Busch mit den Insekten wahrnehmen und den Baum in seinen vielen Schichten. Ich kann die Amsel sich wegfliegen sehen und ich kann gleichzeitig die Katze sich an der rechten Pfote lecken sehen. Ich kann das alles gleichzeitig sehen und das ist der Raum, in dem ich mich befinde. Und wenn ich mich in dieser Timeline, in dieser Schiene bewege, dann bin ich in der Lage, präsent zu sein, wach zu sein, da zu sein.
Und im Jetzt zu sein bedeutet eigentlich nichts anderes, als sich in den Gedanken ganz still zu machen. Weil im Jetzt bin ich nur, wenn ich nicht an die Vergangenheit denke. Und im Jetzt bin ich auch nur, wenn ich nicht in die Zukunft denke. Mhm. Sondern einfach den Moment, den Raum, wie du es jetzt nennst, ja, einfach hier wahrzunehmen, wo bin ich gerade. Und ich finde das im Business-Kontext auch total interessant, weil wir versuchen ja immer, irgendwelche Planungen zu machen, strategische Planung, operative Planung, ja. Und wenn man Strategie macht, wenn man in die Zukunft guckt, wenn man sich Visionen gründet, ja, dann kann man das ja immer nur aus dem Jetzt-Moment mit der Erfahrung der Vergangenheit. Aber ich befinde mich nie in der Zukunft. Ich befinde mich immer im Jetzt. Also wenn ich eine Planung mache, wenn ich eine Vision gründe, mache ich das immer jetzt mit dem jetzigen Momentum und mit der Erfahrung aus der Vergangenheit. Und das Problem ist, dass wir meistens von dieser Erfahrung aus der Vergangenheit so stark geprägt sind, dass wir uns nicht öffnen können für eine Vision in der Zukunft, die ganz neu sein darf. Mhm. Ja, wir sind immer in den Gedanken, ah ja, aber in der Vergangenheit war das ja so, also können wir das ja in der Zukunft nicht erreichen. Mhm. Oder das Ziel ist viel zu groß. So bin ich aber im absoluten Jetzt-Momentum. Und ich möchte eine Vision gründen oder ich möchte mir ein Ziel setzen, was das darf gar nicht erreichbar sein. Ja, und in diese Freiheit zu kommen, sich einfach die Grenzen wegzunehmen, die Beschränkungen wegzunehmen aus der Vergangenheit, dann bin ich im Jetzt.
Und das ist was ich so oft Klienten sage, manchmal auch wirklich nicht selber gut anwende. Ich möchte mich da wirklich mit reinnehmen. Wenn sie mir sagen, wie soll ich denn das in Zukunft hinbekommen? Boah, ich sehe den Berg so sehr vor mir. Ich sehe die Schwierigkeiten in den vielen Situationen, wo mir das nicht gelingen wird, das anzuwenden. Zum Beispiel liebevoller zu sein oder nicht mehr aus der Verletzung heraus zu agieren. Oder egal, ihr versteht, wie ich das meine. Und ich sage dann immer zu den Klienten, du hast immer nur eine Möglichkeit. Du kannst das jetzt anders machen. Du kannst das heute anders machen wie gestern. Und es gilt nicht, darüber nachzudenken, wie du es morgen machst und wie du es in den Situationen in 3 Wochen machst. Und wenn du dann den Vortrag in der Firma hältst, egal, das ist jetzt nicht dran. Jetzt geht es darum, dich zu fragen, wie kann ich es in dieser Sekunde anders machen? Und da legst du den Grundstein. Und dadurch wird es dann auch leicht. Und dadurch so begeht sich ein Berg, indem man Schritt für Schritt geht und nicht, indem man die ganze Zeit auf den Gipfel guckt und sich denkt, Alter, wie soll ich da jemals hochkommen?
Und auch da ein schönes Beispiel aus dem Business. Wir landen sofort immer im Wie. Also wenn irgendwas schief läuft, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir das gerne hätten, wie wir es geplant haben auf die 8. Kommastelle, dann verfallen wir sofort in den Modus von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es funktioniert alles nicht. Wie können wir das denn jetzt ändern? Ja? Und wir prüfen in dem Moment nicht das Warum. Also was tun wir eigentlich dafür, dass wir das Wie nicht erreicht haben? Ja? Oder das Warum nicht erreicht haben? Und warum tun wir eigentlich, was wir tun? Sondern wir sind immer nur in der Frage, oh Gott, wie kann ich das jetzt auflösen? Wie kann ich das jetzt besser machen? Wie kriege ich den Kunden jetzt doch dazu, das und das und das zu machen? Das ist nicht das Thema. Und das hängt uns allen so sehr in der Vergangenheit fest. Ja? Wir müssen uns in dem Moment nicht fragen, wie, sondern wir müssen erstmal eruieren, was ist denn jetzt hier überhaupt gerade los? Ja? Es geht nicht um Fehler und Schuld, sondern was ist passiert? Und wenn wir kein Warum haben, also wenn wir kein Warum haben, warum wir etwas tun, wie wir es tun wollen, dann können wir auch nie ein Wie richtig ausführen. Ja, dieses Wie ist immer nur Feuer löschen. Und zwar unkoordiniert. Nicht koordiniert wie eine Feuerwehrmannschaft, die ganz genau weiß, ich muss jetzt den Schlauch holen und ich muss so viel Wasser rauslassen und ich muss den Schaum holen oder sonstiges. Sondern es ist ein unkoordiniertes Löschen von Einzelbränden. Weil uns immer das Warum fehlt und das Warum können wir nur im Jetzt finden.
Ja.
Das war jetzt kryptisch, glaube ich.
Das war auf jeden Fall sehr tiefgreifend, aber wir haben auch darüber schon mal in anderen Podcast-Folgen gesprochen, dass es immer das Warum braucht und das Was braucht. Und das Wie, da sollten wir einfach niemals zugreifen. Das Wie formt sich immer im Gehen. Wie komme ich den Berg hoch? Naja, indem ich ihn gehe.
Ja.
Ja, das ist halt so.
Aber es ist halt ja der logische Verstand, macht das daraus.
Wie lernt man Radfahren? Nicht indem dir jemand theoretisch aufzeichnet, wie das geht, sondern indem du dich draufsetzt und rausprobierst, wie du... muss ich gleich was erzählen. Wie du Balance halten kannst, wie du das hinbekommst, parallel Gleichgewicht zu halten und zu treten. Und das ist ein Doing. Das ist kein theoretisches darüber nachdenken. Ich habe heute Morgen ein Video gesehen auf Facebook, hat mich total gepackt. Passt auch so zu meinem Rasenmäher-Sein als Mutter.
Mhm.
Ja? Also es ist ein Video von einem Vater, der... auf einem Weg läuft und da sind Schnüre gespannt und er steigt über die Schnüre drüber und geht weiter und das Kind ist vielleicht höchstens 2, also es ist wirklich noch sehr klein.
Das geht voll viral, das Video gerade.
Echt?
Ja, total.
Ich habe das gerade zum ersten Mal gesehen.
Das geht auch auf LinkedIn voll rauf und runter zum Thema Führung. Thema Führung, ja.
Das ist so geil. Mhm. So, ja, pass auf, und dann das Kind steht dann vor diesen Schnüren und die Schnüre sind natürlich so fast auf, also Brusthöhe. Halshöhe. Und
der Papa steigt einfach locker drüber.
Und der Papa geht drüber und geht weiter und man erkennt, er erwartet jetzt, dass das Kind eine eigene Lösung sucht.
Mhm.
Und das Kind verheddert sich total in den Schnüren. Und der Vater geht hin und man denkt so, jetzt hilft er ihm drüber.
Mhm.
Und der Vater stellt das Kind einfach wieder hinter die Schnüre, sodass er das nochmal versuchen kann. Und geht wieder weg. Und das Kind ist total, so man sieht richtig, oh, wieso hilft er mir nicht? Papa, Papa, Papa. Und gleichzeitig,
Trotz
finde ich.
Trotz ist auch mit drin, Angst ist drinnen.
Ja.
Weil der Papa geht ja weg.
Genau, und er geht total durch seinen inneren Prozess, dieser 2-jährige kleine Stöpsel. Und dann versucht er nochmal sich zu verheddern und stellt dann aber fest, nee, so funktioniert es nicht und fängt dann an, jede Schnur einzeln zu heben und sie über sich drüber zu heben, bis irgendwann alle diese 4 oder 5 Schnüre weg sind und der rennt zum Papa und der Papa mal reißt die Arme auf und nimmt ihn einfach freudig entgegen.
Und feiert ihn voll.
Oh, und ich habe echt gedacht, oh, scheiße, hätte ich das mal gesehen vor 15 Jahren.
Na wirklich. Aber weißt du, was ich mache? Danke für den Impuls. Also ich kenne das Video auch schon sehr gut. Das nehme ich für meinen nächsten Leadership-Workshop als Einleitung.
Video. Super. Das ist so geil. So dieses, schau mal, du schaffst das alleine. In dieser inspirierten Gewissheit zu sein, mhm, des Vaters, er schafft das.
Das Vertrauen zu haben.
Er wird seinen Weg finden. Er weiß nicht, wie es geht, mhm, aber er findet das Wie raus, indem er weiß, was er will und warum er das will. Er will dadurch, weil er so seinen Papa will.
Genau.
So, und das ist sein Was und Warum. Das heißt, die intrinsische Motivation von diesem Jungen ist extrem hoch.
Mhm.
Und das heißt, er fragt sich nicht, wie geht das, sondern sein Körper tut alles, dass es möglich ist.
Und das ist total schön, weil dieses Warum, mein Papa steht da drüben, ich will zu meinem Papa, mein großes Ziel, meine große Liebe, mein Vorbild, ich will nicht allein sein, ich will zu meinem Papa. Ich habe ihn gesehen, dass er da drüber gestiegen ist. Also was muss ich tun? Macht das Gehirn da draus? Ich muss über diese Seile steigen. Okay, dann probiere ich das jetzt, weil ich habe gar nicht so schnell geschnallt, wie der Papa das gemacht hat. Ja, das läuft ja alles unterbewusst ab. Und dann versucht dieser kleine Junge halt einfach mit allen Mitteln, sich durchzuzwängen, weil das sind mehrere Gummiseile, sich durchzuzwängen, drüber zu steigen, runterzutreten, aber er schafft's nicht. Ja, und dann hat er sich verheddert, dann kommt der Papa zurück, holt ihn da wieder raus, stellt ihn wieder dahinter. Also,
du weißt, dass ich das gerade schon erzählt habe.
Ja, aber ich möchte es mal vertiefen, weil das ein wichtiger Punkt ist.
Ja, okay.
Ja, er stellt ihn wieder dahinter. Er hebt ihn nicht wie Rasenmähereltern dann einfach drüber, weil sie schon völlig genervt sind, dass das Kind das schon wieder nicht hingekriegt hat. Ja, sondern er stellt ihn zurück und hat die Geduld und bringt die Zeit auf. Deswegen sage ich es nochmal so. Setzt sich wieder in 10 Meter Entfernung hin, ja, und guckt seinem Kind in aller Ruhe dabei zu, wie es selber lernt.
Ja.
Und das ist wirklich das große Learning in diesem ganzen Thema.
Oh, ich hätte das auch so gern. Also wirklich, ich habe immer noch auch einen kleinen Sohn. Ich werde mir das noch viel mehr vornehmen.
Ich werde dich dran erinnern.
Naja, klar. Weil da ist man halt in seinen Automatismen drin. Also ich erinnere mich einfach so sehr daran, wie meine 2 Großen noch klein waren und ich einfach überhaupt keine Geduld hatte, zu warten, bis sie einfach, ne, so rausgefunden haben, wie man jetzt aus dem Schuh rauskommt oder wie schnell man in die Jacke kommt, dass ich es einfach immer gemacht habe. Einfach aus dem inneren Grund heraus meiner Ungeduld,
Selbstgetrieben?
Ja, natürlich. Es muss ja immer alles schnell gehen. Und das ist einfach ziemlich doof, wenn man den Kindern einfach so mit ihre eigenen Erfahrungen nimmt.
Und nichts anderes ist im Business-Alltag nicht anders, ja? Gute Führung macht genau das aus, nicht ins Micromanagement abzutauchen. So, ich denke mal, viel geredet heute wieder.
Viel offenbart.
Sehr viel offenbart. Ja. Wir haben uns nackig gemacht.
Ja, und ich glaube, wir brauchen trotzdem noch mal kurz eine Schleife, einen Loop von wir sind zu viel bis hin zu Selbstermächtigung.
Mhm.
Weil darum ging es heute.
Dann versuche ich das mal in meine Worte zusammenzufassen. Wir sind eingestiegen wirklich mit dem Thema unserer tiefsten Wunden und wir heute mal wieder als Freundinnen erkannt haben, in welcher Ähnlichkeit wir sind und warum wir uns so sehr mögen, verstehen, lieben, respektieren, akzeptieren, kritisieren. Es war der Schmerzpunkt, ja, der gleiche Schmerzpunkt von zu viel sein. Durch verschiedene Situationen rausgetriggert, aber wir waren zu viel oder wir sind immer zu viel. Unsere Egos machen das da draus. Miriam geht in die Hyperaktivität, ich gehe in den maximalen Rückzug. So, und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und es geht immer schneller darum, das selbst zu erkennen, ja, wahrzunehmen, sich selbst beobachten zu können. Arbeite ich jetzt aus dem logischen Verstand heraus? Bin ich beleidigt? Ziehe ich meine Waffen? Rechtfertige ich mich für manche Themen? Ja?
Und da hilft uns der Jetztraum.
Da hilft uns der Jetztraum.
Jetzt wahrnehmen, was ist jetzt da? Dann bist du nicht mehr in der Vergangenheit, nicht mehr in der Zukunft, du bist nur noch jetzt und nordest dich wieder ein. Du kommst wieder in den Mindguide deiner eigenen Kompetenz.
Mhm. Und dann eben die Selbstermächtigung. Egal, ob wir Eltern sind, ob wir Partner sind, auch in der Partnerschaft gilt das. Ja? Nicht einfach nur den Mülleimer hinstellen.
Nein. Das
ist zwar eigentlich fast das Gleiche wie mit den Gummiseilen, aber die Lernkurve bei uns Erwachsenen ist einfach größer oder dauert länger.
Oh, ich glaube, da müssen wir noch mal eine eigene Folge drüber sprechen.
Über den Mülleimer, ja.
Ja.
Aber genau darum darf es gehen, in die Selbstermächtigung zu kommen. Und diese Reflexion, und es kommen wir wieder an den Punkt zurück, es geht nur über Selbstreflexion, Selbstbeobachten, Selbstwahrnehmen. Im Raum des Jetzt sich verstehen, aber nicht im logischen Verstand. Ja? Und ja, damit haben wir heute schon wieder viele, viele Botschaften nach draußen gebracht.
Fühlt euch inspiriert und gewertschätzt und gesehen. Ich glaube, das ist mir gerade ganz wichtig zu sagen.
Mhm. Wir lieben es, dass ihr da seid und uns zuhört und uns Feedback gibt. Und ein dickes Danke an euch da draußen, weil das hilft uns auch bei unserer Selbstreflexion.
Auf jeden Fall.
So.
Gehabt euch wohl.
Gehabt euch wohl, geneigte Hörerschaft. In diesem Sinne, #was wenn's wurscht ist.